Alkoholkonsum erhöht das Risiko für Depression, für Angststörung und auch für ein Suchtverhalten. Auch unabhängig der Ethanolmenge bei einem Glas Rotwein ist das ein Nachweis, der existiert. Aber natürlich der Mehrkonsum von Ethanol wird am Ende auch zu Dysbiose im Darm beitragen und natürlich ein anderes Thema zur Störung der Darmbarriere.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Ist ein Glas Rotwein am Tag wirklich gesund? Oder wird diese Behauptung, die sich seit Jahrzehnten in vielen Köpfen festhält, einfach nur schön geredet und, na, ich will mal sagen, ein Stück weit auch als Ausrede genutzt, um eben jeden Abend ein schönes Gläschen oder auch zwei oder drei zu trinken? Heute hier bei den Health Nerds ein Spezial. Zwei Folgen, zwei Perspektiven, aber immer wissenschaftlich fundiert, so wie ihr das hier kennt bei uns. In dieser Episode schauen wir uns also die kritische Seite an. Was macht ein Glas Rotwein, was macht Alkohol eben auch in kleinen Mengen in unserem Körper, mit unserer Psyche und natürlich vor allem in unserer Leber? Wie gefährlich ist täglicher Konsum, also auch diese Regelmäßigkeit? Ich trinke jeden Tag Alkohol. Und kann ein Zellgift wie Ethanol, also der Fachbegriff für Alkohol, kann der überhaupt irgendeinen gesundheitlichen Nutzen haben? Wir wollen Klarheit schaffen, jenseits von den Schlagzeilen und Stammtischweisheiten, die wir seit Jahrzehnten hören. Wir wollen also Mythen und Fakten trennen. Wir prüfen die Behauptungen und werfen einen, ja natürlich, nüchternen Blick auf die Datenlage. So, und es gibt also zwei Seiten bei diesem Thema. Deswegen haben wir hier bei den Health Nerds heute zwei Folgen. Vielleicht habt ihr unsere erste Folge schon gehört mit den potenziell positiven Effekten von Rotwein. Dann herzlich willkommen hier zum zweiten Teil. Wenn ihr die erste Folge nicht gehört habt, hört sie unbedingt ebenfalls. Und jetzt herzlich willkommen an unseren Experten, nicht nur für Rotwein, sondern für viele Gesundheits- und Wissenschaftsthemen, Matthias Baum. Schön, dass du da bist.
Hallo Felix, ich freue mich, wieder mit dabei zu sein.
Matthias, dass du nüchtern bist, das haben wir vorhin schon geklärt. Klar, ja. Wir zeichnen diese Folge hier am Vormittag auf und du hast auch schon gesagt, du bist eher ein sehr moderater, sehr bewusster Trinker. Gib uns mal eine Einschätzung ganz persönlich von dir, jetzt nicht wissenschaftlich, sondern mit deiner Erfahrung und natürlich auch deinem Wissen. Wo würdest du sagen, diese Menge an Alkohol pro Monat, lass es uns mal etwas größer fassen, ist durchaus in Ordnung. Damit kann unser Körper gut umgehen.
Ich kann die Antwort mit dem Blick auf die wissenschaftliche Datenlage nicht anders geben, als dass es nur eine Menge gibt, die geeignet ist und das ist gar keine.
Oh, okay, klare Aussage.
Und so knallhart muss man das sagen, dass mein persönliches, ich danke, dass du mich schon so eingestuft hast, ich habe jetzt, wie gesagt, eine Phase, wo ich wirklich komplett auch auf Alkohol verzichte und das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, dass ich diese Formulierung überhaupt genauso treffe. Weil was ist dann Alkohol auch gesellschaftlich? Es ist total angekommen, es ist eine Droge, es ist ein, du hast schon gesagt, ein Neurotoxin, es ist ein Gift für unser Körper. Aber ein Glas schadet doch nicht. Komm, eins kannst du doch trinken.
Genau.
Und es gibt keine wissenschaftliche, fundierte Menge, wo wir sagen können, bis dahin ist in Ordnung, darüber hinaus nicht. Und das muss man ganz klar auch bei dieser Rotwein-Thematik, deswegen hängen wir es ja auch an Rotwein auf. Es gilt natürlich grundsätzlich für Alkoholkonsum. Aber gerade auch, nein, dieses eine Glas ist auch eine Menge, die nicht förderlich ist oder die positiven Aspekte, wie das darin enthaltene Resveratrol, wie wir wissen, eher in einer geringen Menge, hebeln die negativen Effekte des Alkohols irgendwie aus. Auch das lässt sich nicht sagen. So, das heißt, die einzige optimale Menge ist kein Alkohol.
So, ganz klare Aussage. Und ich denke, das wird viele hier überraschen, denn man denkt immer so, ja, also Rotwein ist eben so verniedlicht, ja. Auch so ein Gläschen Rotwein, das ist ein biologisches Produkt, vielleicht sogar Bio-Rotwein. Das klingt immer so freundlich, aus Trauben gepresst. Das haben schon vor 5000 Jahren die Menschen getrunken und die alten Ägypter und die Römer und alle haben Rotwein und geliebt. Und das war doch ein tolles, geselliges Ding. Aber eben der Alkohol, der drin ist, das Ethanol, das ist eben für unseren Körper, muss man ganz klar sagen, ein Gift. Und das gilt ab dem ersten Gläschen. So, dennoch, jetzt wollen wir also mal gucken. Im Grunde, meine erste Frage hast du damit schon beantwortet. Kann ein alkoholisches Getränk aus wissenschaftlicher Sicht überhaupt als gesund gelten?
Nein.
Nein.
Und die Datenlage ist klar und die Einschätzung, ob nun kommen von der Weltgesundheitsorganisation oder anderen Institutionen, wir wissen, dass Alkohol kanzerogen wirkt. Das heißt, Es gehört auch zu der Gruppe. Du erinnerst dich, als wir mal über Zuckerersatzstoffe gesprochen haben und die kanzerogene Wirkung und die Klassifizierung. Mhm. Hier ist Alkohol in der Gruppe 1 klar klassifiziert. Es gibt deutliche Zusammenhänge und Belege zu verschiedenen Krebsarten wie Mundrachen, Speiseröhre, Brustkrebs und Leberkrebs. Alles können wir uns relativ genau auch erklären, weil Mund und Rachen ist deshalb interessant, weil der Alkohol selbst nicht nur im Stoffwechsel toxisch ist, sondern ein Reizstoff ist. Und wenn Gewebe gereizt wird, das kennen wir zum Beispiel auch beim Thema Sonnenbrand, wenn zu viel Gewebe geschädigt wird, dann ist die Entartungswahrscheinlichkeit eben größer. Mund-Rachenbereich, Speiseröhre. Und natürlich gibt es viele Folgeerkrankungen des Überkonsums, aber das ist nur mal so mit Blick auf die kanzerogene Wirkung.
Aber das lass uns da ganz kurz einhaken, weil das finde ich hochspannend. Also das heißt, allein der Stoff Alkohol oder im konkreten Fall Ethanol, der ist schon so aggressiv oder sagen wir reizend, wenn ich den auf die Schleimhäute im Mund bekomme, in meinem Hals, in meinem Magen, wo auch immer, schon da greift es im Grunde die Zellen an, es macht die schon irgendwie kaputt und das kann eben dazu führen, dass sie schneller entarten, was am Ende Krebs hervorrufen kann, als wenn wir das eben nicht haben.
Genau, und eben, so würde ich sie eher beschreiben, lokal, ne, weil es geht durch den Mund, Rachen, Speiseröhre. Mhm. So, und Brustkrebs hat dann eher etwas auch mit lymphatischem Gewebe zu tun. Ein Glas, das gibt es eine Untersuchung aus 2015, Bagnadi et al. Heißt er, in The Lancet für onkologische Erkrankungen wurde das publiziert, 2015, kann man nochmal nachschauen. Ein Glas pro Tag erhöht das Brustkrebsrisiko um 6-10%.
Das muss man einordnen kann. Du hast auch gerade nochmal diese Zuckerersatzstoffe genannt. Da haben wir lange diskutiert, haben auch viele Zuschriften damals bekommen von Leuten, die gesagt haben, ja, also diese ganzen Leitgetränke, ich wusste es immer, das ist alles krebserregend. Da haben wir schon sehr gut auch eingeordnet, wie ich finde. Ja, also es gibt da Vermutungen oder Anzeichen, aber eben auch in extrem hohen Mengen. Also ich müsste jeden Tag...
Hohe Dosierung,
genau. Ja. Ich müsste also, keine Ahnung, 20 Dosen Leitgetränk jeden Tag trinken und das über Jahre, damit da also diese Mengen erreicht werden. Ja. Bei Alkohol, du hast es schon gesagt, das ist in einer höheren Stufe sozusagen, ist es gar nicht so viel. Ich muss nicht am Tag 20 Liter Alkohol trinken, damit das Potenzial an Krebs zu erkranken eben deutlich erhöht wird.
Ja. Und deswegen ist es ja auch in einer anderen Gruppe klassifiziert. Mhm. Und wir wissen heute, dass natürlich viele der Erkrankungen, und es geht weiter, und es ist dann natürlich mehr der Alkoholkonsum nochmal an sich, Auswirkungen ganz klar haben auf unterschiedliche Bereiche. Diese kanzerogenen Effekte finde ich so als sehr eindringlich, dass man sagt, okay, wie du richtig sagst, es muss dafür nicht, es ist dann genau dieses eine besagte Glas, über das wir jetzt ja eigentlich des Rotweins auch mitsprechen.
Aber es ist spannend, also auch zur Einordnung, ja, so Sachen wie eben Zuckerersatzstoffe, die wir auf gar keinen Fall gut finden. Das haben wir schon gesagt, das ist auch nicht gut, weil dem Körper eben etwas vorgegaukelt wird, auch Mechanismen passieren im Kopf, in der Bauchspeicheldrüse, die eben auf einen gefühlten Zucker reagieren, der aber gar nicht da ist. Das alles mal beiseite geschoben. Da ist der Aufschrei immer relativ groß in der breiten Masse der Bevölkerung. Plötzlich wird also, wie man so schön sagt, die Sau durchs Dorf getrieben. Zuckerersatzstoffe, böse, böse, böse. Das sind aber auch durchaus Leute, die jeden Tag eben ein Glas Rotwein trinken oder Bier oder Wein oder Schnaps oder was auch immer. Also, wichtige Erkenntnis hier, der Alkohol als Stoff, das Ethanol, ob in Wein, Bier oder sonst wo, ist viel schädlicher und viel bedenklicher, wenn es um das Thema Krebs geht, als diese Zuckerersatzstoffe.
Aber du merkst an dem Punkt schon, welche Rolle Alkohol und Alkoholkonsum in unserer Gesellschaft spielt. Mhm. In Deutschland nochmal viel mehr. Da ist es ja vielleicht sogar der Rotwein in bestimmten Regionen vielleicht, aber jetzt ist Deutschland nicht das typische Rotweinland.
Ja, das Biertrinkerland. Ja,
ne? Und dann das Biertrinkerland und dann zählt in manchen Regionen als Grundnahrungsmittel und hey, was ist schon ein Getränk? Und auch das Regelmäßige. Wir können das relativ klar festmachen und auch diese Datenlage, die wir in der anderen Episode der Pro-Argumente mit angesprochen haben, zeigt sich bei neueren Untersuchungen, können wir eigentlich schon ganz gut widerlegen.
So, da wollen wir jetzt mal reingucken. Ich kann aber auch noch persönlich sagen, du weißt, ich trinke ja gar keinen Alkohol, null. Mir schmeckt es einfach nicht. Ich habe einen geschmacklichen Ekel auf diesen Stoff, ja.
Ich nenne es immer deine Superpower.
Ja, unbewusst. Ja. Das Ding ist, ich würde gerne mal ein Gläschen Rotwein trinken.
Siehst du?
Ich finde es auch eben gesellig und schön.
Du kannst es geschmacklich nicht ab. Und das meine ich mit Superpower.
Bin auf der Evolutionsstufe schon einen Schritt weiter vielleicht, meinst du, ja?
Ja.
Wer weiß.
Vielleicht.
Nein, aber es ist natürlich so, und das wollte ich nochmal sagen. Also du weißt, ich bin ja selbstbewusst und für mich ist es gar kein Thema. Aber na klar, wenn ich in größeren Runden mit Leuten bin, wo Alkohol getrunken wird und ich sage, nee, ich trinke nicht, dann gucken die dich komisch an, häufig, ja, und sagen, oh, warum, was ist passiert? Warum trinkst du keinen Alkohol? Musst du noch
nur
fahren?
Als Tipp, dieses Argument oder dieses augenscheinliche, dieses trink doch mal, gehört doch mit dazu.
Genau.
Dann kommen alle fadenscheinigen Argumente. Hä, dann, wie willst du gute Stimmung haben, wie auch immer. Bei dir, Felix, ist es halt relativ simpel, weil du sagst, sorry, ich mache hier die Stimmung.
Ich brauche keinen Alkohol, ich brauche ein Gegenmittel.
Ich brauche dafür keinen Alkohol und habe das noch nie gemacht. Ja, genau.
Ja.
Tipp an alle, die es versuchen, keinen Alkohol zu trinken und sagen, sie scheitern genau daran. Nehmt einfach die Formulierung, hat mir mein Arzt, meine Ärztin empfohlen, nicht zu trinken. Lasst es im Raum stehen. Es ist völlig egal, sollen sich die Leute Gedanken darüber machen, was sie wollen. Dann hat man wenigstens die Möglichkeit, einen Riegel vorzuschieben, weil alle Argumente, die ihr dagegen bringt, nee, ich will im Moment mal Pause machen, nein, ich möchte das nicht, werden am Ende dafür sorgen, dass die gesellschaftlichen Strukturen und ohne euren bekannten Freunden, Gastronomen, Gastronomen zu nahe treten zu wollen, nicht davon abhalten, nochmal nachzufragen und nochmal nachzufragen.
Klar, man will
und vielleicht auch so ein bisschen einem Getränk hinzustellen und zu sagen, jetzt hier ist es alkoholfrei oder wie auch immer. Ich habe das kürzlich in München erlebt, aber das ist eine andere Geschichte.
So, okay, jetzt also tauchen wir mal ein und wollen mal gucken, ein Glas Rotwein am Tag, was macht es wirklich so schlecht? Also wir haben schon identifiziert, es ist natürlich vor allem der Alkohol. Du hast schon gesagt, Alkohol wirkt also schon in dem Moment, wo ich ihn in den Mund nehme, er wirkt schon an den Schleimhäuten, am Gewebe, fängt also schon dort an, sagen wir mal, aggressiv zu wirken. Was passiert aber, wenn das Ethanol dann wirklich in unseren Körper gelangt? Es geht in den Darm, es wird dann vom Darm in die Blutbahn geführt. Die positiven Effekte, die wollen wir durchaus haben oder finden einige toll. Aber was passiert dort auf Zellebene? Gib uns mal einen Einblick.
Also welchen Mechanismus haben wir als nächstes? Aufnahme und vielleicht bleiben wir dann doch im Darm, weil wir doch eben in der Pro-Folge auch dazu gesprochen haben, dass das Glas Rotwein unter Umständen positive präbiotische Auswirkungen auf das Darmmikrobiom nimmt. Und genauso, das muss man dazu sagen, auch unabhängig der Ethanolmenge bei einem Glas Rotwein ist das ein Nachweis, der existiert. Aber natürlich der Mehrkonsum von Ethanol wird am Ende auch zu Dysbiose im Darm beitragen und natürlich ein anderes Thema zur Störung der Darmbarriere. Also wir haben über Schleimhäute gesprochen, Mund-Rachenraum, Speiseröhre. Das endet nicht. Das hat Auswirkungen eben auch für eine erhöhte Durchlässigkeit im Darm beim regelmäßigen Konsum. Wenn der Alkohol aufgenommen ist und gelangt zur Verstoffwechslung in unsere Leber, da passiert etwas Spannendes, weil wir hier quasi diesen sogenannten Entgiftungsprozess haben. Und dieser Entgiftungsprozess ist in zwei Phasen eingeteilt. Und die erste Phase sorgt dafür, dass der Alkohol selbst eigentlich noch ein bisschen aggressiver wird. Und dieser erste Schritt ist eigentlich das, was dann auch weiter zirkulierend dazu führt, dass unter Umständen stoffwechselseitig neurotoxische Auswirkungen es geben kann. Und dieses, wie du eben gesagt hast, man will es ja vielleicht im Körper, weil es sich so wohlig gut anfühlt. Mhm. Das sind zwei Schritte. Der erste funktioniert relativ schnell. Das kann auch ein Erfahrungswert sein. Diese Anspannung, die unter Umständen abfällt oder so nach getaner Arbeit, die Belohnung, das Feierabendbier beispielsweise oder auch das Feierabend-Rotweingläschen.
Ja, ich gönne mir was. Ja, ich belohne mich.
Ich gönne mir etwas. Ja, pass auf, das ist nur ein Erfahrungswert.
Aha.
Und auf Neurotransmitterebene wird mehr Gamma-Aminobuttersäure ausgeschüttet. GABA, das beruhigt, also es wirkt auch wirklich angstlösend im ersten Schritt. Und das Gefühl von, ja, oder nicht nur das Gefühl oder der Fakt, ich kann nicht mehr auf einer geraden Linie geradeaus gehen, irgendwann versagt mir die Stimme etwas, ich kann nicht mehr richtig denken, nicht mehr richtig sprechen, das ist die neurotoxische Wirkung.
Das heißt, das ist im Grunde die Vergiftung des Gehirns?
Genau. Das ist die Vergiftung des Gehirns, aber natürlich auch die Vergiftung aller anderen Organe. Also wir wissen ja nun mal, also das weiß nun mal wirklich jeder, das ist relativ klar, dass Alkohol lebertoxisch ist, also die Leber schädigen wird. Und wir haben durch den Umbauprozess des Alkohols in eine eigentlich noch radikalere Form die Notwendigkeit der Leber, viele Antioxidantien heranzuziehen, um das irgendwie ausgleichen zu können. Und wenn ich ständig Alkohol reinflute, werden die Leberzellen zwar entgiften, aber irgendwann sagen, das sind mir ein paar zu viele freie Radikale, die hier unterwegs sind. Wir gehen mal kaputt. Mhm. Und wenn Leberzellen kaputt gehen, könnten wir in der Blutbahn sehen, dass diese Transaminasen, diese Leberwerte ansteigen, weil Lebergewebe kaputt gegangen ist. Und die Leber kann sich natürlich an bestimmte Dinge anpassen, gar keine Frage. Aber Fakt ist, es wird zu Leberschädigung kommen, im ersten Schritt zu Fettleber, zu fibrotischen Veränderungen, also Bindegewebsveränderungen und irgendwann zu Zirrhose. Und die Zirrhose mündet, und das habe ich ja eben eingangs schon erwähnt, kanzerogen, zu Leberkrebs.
So, das ist die eine Seite der Medaille, die schon für sich genommen sehr schlecht ist. Und wir bleiben aber noch auf dieser negativen Seite. Das Thema Sucht, ja, also ein Glas Rotwein am Tag kann natürlich auch, und auch da gibt es natürlich Untersuchungen und Studien, kann auch der Einstieg sozusagen sein in eben zwei Gläser am Tag oder drei oder eine Flasche am Tag. Dieses Thema Sucht, warum ist das beim Thema Alkohol so stark? Was triggert uns da so, dass wir eben gerne dann wieder dazu greifen und nicht aufhören können? Ist es ein Effekt im Gehirn? Ist es der Alkohol als Stoff? Was ist es, das gute Gefühl, was wir uns irgendwie meinen einzubilden oder was wir vielleicht wirklich haben? Was ist es?
Also natürlich hat es auch Auswirkungen auf das Suchtzentrum. Und wie du gerade schön beschrieben hast, ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Nämlich, ich komme nach einem stressigen Tag nach Hause, mein Stresssystem ist hochgefahren und ich bringe mich mit etwas Alkohol runter. Ist ein Lerneffekt, den ich am nächsten Tag vielleicht wieder probiere und am übernächsten Tag auch wieder. Und irgendwann funktioniert das nicht so gut. Und ich trinke unter Umständen mehr. Ja, das heißt, ich brauche eine höhere Dosis, um diese Wirkung zu erzielen. Und wenn ich regelmäßig Alkohol trinke, habe ich natürlich auch einen Effekt auf, ich habe mal eben beim Leberstoffwechsel auch einen Effekt auf meine Leberentgiftung. So, die Entgiftungsleistung der Leber ist genetisch abhängig. Es gibt sogenannte ultraschnelle Stoffwechseltypen, also rapide Metabolizer, die quasi sehr viele Enzyme produzieren, um das schnell abbauen zu können. Und zwar durch Phase 1 und Phase 2 der Entgiftung. Also zwar entstehen dann auch toxische Substanzen, aber sie werden dann auch gebunden und können dann ausgeschieden werden. Mhm. Und da gibt es genetische Unterschiede zu moderaten und zu langsamen Verstoffwechslern. So, diese Enzyme sind genetisch abhängig. So, in bestimmten Regionen dieser Welt, zum Beispiel im asiatischen Raum, werden diese Enzyme sowieso weniger produziert. Es ist nicht krankhaft, sondern es gehört einfach mit dazu. Und es gibt Unterschiede bei Männern und Frauen.
Lass uns kurz mal ganz kurz da bleiben. Wir sind ja hier bei Artgerecht und werfen auch immer also einen evolutionären Blick drauf. Dass in diesen asiatischen Regionen die Menschen weniger von diesen Enzymen haben, heißt das in der Erklärung, die haben in ihrer evolutionären Geschichte, vor allem in der jüngeren Kulturgeschichte, weniger mit Alkohol Kontakt gehabt oder was lässt sich daraus ableiten?
Es geht nicht nur um Alkohol, sondern es geht um verschiedene Zyp-Enzyme, so können wir sie einteilen und es geht grundsätzlich darum und wir können eher andersrum sagen, die schnelle Metabolisierer sind, werden in ihrer Evolution oder werden von ihren Vorfahren eher in Regionen oder die Vorfahren werden in Regionen gelebt haben, die auch mit vielen Toxinen in Verbindung standen. So, das ist eher so eine Theorie. Es geht nicht nur um Alkohol. Nein, es geht nicht nur um Alkohol. So, und es gibt nochmal den Unterschied zwischen Männern und Frauen. Mhm. Und jetzt, wir waren ja eigentlich, ich weiß, ich hole da ein bisschen aus, aber bei dem Suchtthema, wenn ich regelmäßig trinke, dann gibt es neben diesem genetischen Effekt auch einen epigenetischen Effekt. Den kennen viele, nämlich dass die nette Aussage, die Leber wächst mit ihren Aufgaben, sich auch die Enzymabspielung verändern wird. Das heißt, ich werde mehr Enzyme produzieren, um das schneller umwandeln zu können. Und dann kann auch eine niedrigere Dosierung oder niedrige toxische Belastung, kann ich plötzlich besser mit umgehen. Ist kein Problem. Die Einschätzung ist erstmal für mich kein Problem. Ich könnte immer noch XY machen, aktiv sein. Einige haben die verrückte Idee, Auto zu fahren oder sonst irgendetwas zu tun. Und das ist natürlich ein Prozess. Das heißt, mit dem regelmäßigen Konsum und dem Anstieg, und das kann wie gesagt ein Erfahrungswert sein, plus Suchtverhalten, was sowieso mitgetriggert wird, kann es eine Einstiegsdroge sein. Und das wird gesellschaftlich viel zu wenig besprochen. Zählt genauso mit dazu und natürlich der Exzess. Und dann geht es natürlich um die Persönlichkeitsstruktur, die mit dazu zählt. Was bin ich vielleicht auch für ein Trinktyp? Also kann ich dieses moderate, ich trinke ein Glas und dann ist fertig und dann ganz lange nichts? Oder neige ich dazu, auch in diesen Exzess einzutreten und die Extreme noch mit dabei zu haben?
Noch so ein Mythos, der sich hartnäckig unter Alkoholtrinkern oder Rotweintrinkern hält, Alkohol verbrennt angeblich mehr Kalorien, als er dem Körper liefert. Stimmt das? Ja. Und wenn ja, warum ist es trotzdem aus unserer Sicht hier in dieser Folge oder aus wissenschaftlicher Sicht kein positiver Effekt?
Also die Situation ist folgende. Alkohol hat pro Gramm Alkohol 7,1 Kilokalorien. Es ist aber thermogen ineffizient, was im Endeffekt bedeutet, ich habe zwar Energie, die ich zuführe, es ist nicht zu vergleichen mit Kohlenhydraten, Fetten, Eiweißen. Es hat einfach für sich genommen Energie. Es geht um dieses Ethanol, es könnte ja auch ein anderer Alkohol sein, aber es geht um Ethanol. Und dann habe ich gerade schon gesagt, okay, dann muss die Leber anfangen zu arbeiten. So, und wenn die Leber mehr arbeiten muss, verbraucht sie mehr Energie. Also zieht sie eigentlich mehr Fett aus Fettreserven. Trotzdem wissen wir, dass die Fettverbrennung eingeschränkter funktioniert. Insgesamt und vor allen Dingen jetzt nicht bei einmal Alkoholkonsum. Der Körper versucht sich erstmal dagegen zu wehren, zu entgiften. Und ganz im Gegenteil, eher die Fetteinlagerung gefördert wird. So, und das ist ein Zusammenhang, der eben nicht förderlich ist. Durch die Trinkmenge oder das Alkoholtrinken haben wir dann eigentlich gekoppelt schlechte Entscheidungen, die damit in Verbindung stehen. So, das heißt, wenn ich trinken würde und es schaffen würde, eben nicht nachts um 1 Uhr dann nochmal anzufangen zu essen, weil das sind die Entscheidungen, die getroffen werden, oder länger wach zu bleiben oder mehr zu konsumieren, dann würde es wahrscheinlich auf Gewichtszunahme erstmal nicht so viele Auswirkungen haben. Aber auf ganz andere Prozesse im Körper, also zum Beispiel wird sich der Schlaf rapide verschlechtern, der Hungerstoffwechsel wird beeinflusst werden, es werden mehr Substanzen ausgeschüttet wie Ghrelin, das wird im Magen ausgeschüttet und erzeugen quasi Hunger, was Sinn macht, weil der Körper versucht zu entgiften und verbraucht jetzt quasi Energie, dann wird weniger Sättigungshormon, Leptin, ausgeschüttet. Ergo, ich habe mehr Hunger, ich will mehr essen. Ja, die Schlafqualität geht runter, die Insulinresistenz steigt an und am Ende im Verlauf habe ich das Thema der Gewichtszunahme und dann kann ich auf der einen Seite argumentieren, okay, ich führe mir irgendwie mehr Kalorien hinzu, aber nochmal, wenn ich es auf ein Glas Alkohol beziehe, klar, sind es dann auch 70 Kilokalorien, aber es ist jetzt nicht das Gesamt an sich, sondern die Auswirkung auf den Stoffwechsel insgesamt. Ist nicht positiv, auch rein theoretisch nicht bei einem Glas.
Also, haben wir auch verstanden, Haken auch an dieses Thema. Stimmt aber tatsächlich, und das ist interessant, also Alkohol verbrennt mehr Kalorien, als er liefert. Der nächste Punkt, lass uns mal schauen, welche wissenschaftlich belegten Risiken es gibt, wenn wir von einem Glas Rotwein am Tag oder von Alkoholkonsum, von regelmäßigem Alkoholkonsum sprechen in Hinblick auf unsere Psyche, auf Schlaf, auf unsere Hormone, auf Stressverarbeitung. Oh ja. Weil das natürlich, wenn wir über das Thema Gesundheit sprechen, sind das immer Themen, die wir hier bei den Health Nerds immer wieder besprechen. Stress, sagst du jedes Mal, ist ein großer, großer Faktor, der viel mit unserer Gesundheit, mit unserem Wohlbefinden zu tun hat. Das sind wir uns gar nicht so bewusst. Schlaf ist ein Riesenthema. Hormone, ein großes, großes Thema, das uns, ich habe neulich erst wieder ein interessantes Buch gelesen, da hieß es also, Glück ist Hormonsache, ja. Also ob wir uns glücklich fühlen, das steuern im Grunde unsere Hormone. So, da wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber Alkohol und eben genau diese Themen, wie hängt das zusammen? Oder wie negativ hängt das zusammen?
Also Schlaf passt zu dem, was ich gerade, wo ich eben mit abgeschlossen bin, glaube ich, schon mal ganz gut dazu. Was passiert bei regelmäßigem und übermäßigem Alkoholkonsum? Es wird meinen Stoffwechsel, meine Entgiftungssituation beeinflussen und meine Schlafqualität beeinflussen. Wahrscheinlich auch die Quantität. Weil nochmal, es geht nicht nur isoliert den Alkohol zu betrachten, sondern was steht mit Alkoholkonsum und längerem Alkoholkonsum in Verbindung? Ich fange abends an und trinke in die Nacht hinein. Im Regelfall.
Ne? Geh spät ins Bett.
Gehe spät ins Bett. So, das heißt, meine Quantität, Schlafquantität wird sich vielleicht auch verändern. Die Qualität wird sich aber auch verändern, weil selbst wenn ich einfach zur gleichen Zeit schlafen gehe und in der Zeit Alkohol getrunken habe, wird meine Leber länger beauftragt sein zu entgiften. Und wenn die Leber entgiftet, dann wird sich das auswirken auf meine Energieverteilung im Körper, meinen Stoffwechsel. Dann haben wir den Alkohol abgebaut als neurotoxische Substanz und mein Immunsystem wird anders aktiv sein. Ergo, ich werde mich mit Regeneration, kognitiver Verarbeitung, kreativer Verarbeitung in diesen REM-Schlafphasen und auch dem Tiefschlaf nicht wirklich gut zurechtfinden. Und wir sehen das an allen Parametern. Das Stresssystem ist mehr aktiv, es wird mehr Cortisol ausgeschüttet. Und jeder, der das auch den Rauschmoment, jetzt gehen wir weit über das eine Glas hinaus, aber diesen Rauschmoment kennt und sagt, hä, ich lege mich ins Bett und schlafe. Nein, ihr seid einfach nur bewusstlos. Das hat nichts mit Schlaf zu tun, sondern das hat etwas damit zu tun, dass der Körper sich in einer absoluten Extremsituation befindet und versucht zu entgiften. Und runtergebrochen passiert das schon ab einem Glas, auch meinem Glas Rotwein. So, ist das eingebettet in anderen Komponenten, hatten wir in der Pro-Folge dazu auch schon gesagt. Dann, ja, meinetwegen ist es kompensierbar, aber mehr und mehr wird meinen Schlaf negativ beeinflussen. Und dann wissen wir, dass sich zu wenig Schlaf und schlechte Schlafqualität auch wieder auf meine Körperzusammensetzung auswirken wird. Selbst wenn ich mich dann ernährungsseitig versuche, positiv einzustellen, ich werde Muskulatur abbauen und eher Fett aufbauen. Mein Gewicht mag vielleicht gleich bleiben oder sich sogar reduzieren, aber es wird sich auf den Stoffwechsel auswirken. Das ist in Richtung Schlaf, also bedingt durch aktives Stresssystem in der Nacht, bedingt durch aktiveres Immunsystem, und längerfristig wird das Immunsystem aber supprimiert, unterdrückt, und wichtige Immunzellen wie Fresszellen, Makrophagen oder natürliche Killerzellen sind eingeschränkt in ihrer Aktivität. Das ist die längerfristige Auswirkung des regelmäßigen Alkoholkonsums.
So, also Thema Schlafen, können wir auch einen Haken dran machen, haben wir verstanden, ist also alles andere als förderlich. Und auch, sagen wir mal, die Aussage oder der Mythos, hey, ich trinke ein Gläschen Wein, dann kann ich besser schlafen. Ja, du fällst vielleicht schneller in den Schlaf und bist komatös weg, aber dein Körper an sich schläft eben nicht besser, regeneriert nicht besser. Das habe ich verstanden.
Du schläfst gar nicht, ja, sondern dein Körper versucht, irgendwie in den Überlebensmodus zu gehen.
Ja. Spannend, spannend. So, dann das Thema Hormone. Auch da haben wir schon mehrfach drüber gesprochen, aber was passiert durch regelmäßigen Konsum, durch ein Gläschen Rotwein am Tag, mit unserem Hormonhaushalt?
Sehen wir in verschiedenen Bereichen, also typischerweise Veränderung, wenn wir es gerade so auf Sexualhormone beziehen, des Östrogen- und Testosteronspiegels, sowohl bei Frauen als auch bei Männern, plus potenziell gerade bei Frauen Veränderung in Richtung Brustkrebsrisiko, das hatten wir eben schon mal mit angesprochen. Und bei Männern Beeinflussung des Testosteronhaushaltes, das heißt Senkung des Testosteronhaushaltes durch die Fettzunahme, die mit dazukommt, Libidoverlust, steht alles nochmal mit einher. Und natürlich hat es potenziell auch Auswirkungen auf andere Hormone, auch Steroidhormone. Ich habe die Stresshormone eben schon mit angesprochen. In Richtung Blutdruckregulation, Aldosteron wird sich negativ darauf auswirken. Also da haben wir verschiedene Aspekte. Und wenn wir Botenstoffe mal grundsätzlich nehmen, nicht nur als Hormon, du hast es eben so schön gesagt, wir sind hormongesteuert, das ist richtig, aber ich halte es eher für ein Gesamtwechselsystem. Also andere Botenstoffe wie Neurotransmitter, die werden natürlich hier auch massiv beeinflusst und verändert in der Produktion, in der Möglichkeit, sie zu produzieren, aber natürlich auch, wie dann im Nervensystem diese Botenstoffe überhaupt an Synapsen irgendwie noch andocken können. Und am Ende des Tages, wahrscheinlich, das ist jetzt der nächste Punkt ja nochmal mit dazu, meine Stimmung, mein Stressempfinden, meine Stresstoleranz durchaus mit beeinflussen können.
Ja, das ist genau der nächste Punkt auf unserer Liste hier, also Mythos Alkohol. Was macht der regelmäßige Alkoholkonsum mit unserem Stresslevel? Wir haben in der Pro-Folge ja durchaus auch darüber gesprochen, ein Gläschen Rotwein im richtigen Kontext mit Freunden, Familien, in einem positiven Setup, in einer guten Stimmung nach getaner Arbeit, kann durchaus entspannend wirken, kann mich irgendwie gesellig machen, kann mich runterbringen. Aber auf der Kontraseite sagst du, das ist eben nur die halbe Wahrheit.
Ja, es ist nur die halbe Wahrheit, wenn ich es schaffe, diesen kleinen Teil, also diese Dosis,
diesen Sweet Spot,
genau, zu finden, der eine Menge hat, die in dem sozialen Kontext, in der Einbettung mit dazugehört, aber nicht als separater Gesundheitsfaktor dient. So, wir können nämlich ganz andersrum sagen, wir haben eine Veränderung von Gehirnsubstanz insgesamt. Du hattest in der Pro-Folge auch erwähnt, dass es auch bei Demenz unter Umständen Ergebnisse gibt, die sich positiv drauf auswirken. Das ist richtig, aber neuere Untersuchungen im MRT zeigen, dass die Hirnsubstanz sich reduziert bei 1 bis 2 Drinks, und dazu zählt der Rotwein auch, pro Tag. Alkohol verändert die Neubildung. Wir wissen ja heutzutage, dass es neuroplastische Veränderungen ein Leben lang gibt. Also Hirnzellen auch neu wachsen können, sich neu verknüpfen können. Und diese Neurogenese wird durch einen Wachstumsfaktor im Gehirn gesteuert, der nennt sich BDNF, haben wir auch schon zugesprochen. Kann durch körperliche Aktivität, Bewegung getriggert werden, kann durch eine Ketose aktiviert werden. Das wird gehemmt durch Alkoholkonsum. Das heißt, neue Verbindungen sind nicht so gut möglich. Und das bringt uns von der neurologischen Komponente, also mein Nervensystem funktioniert anders, unter anderem auch wieder auf die Ebene, was ich eben schon sagte, mit den Botenstoffen im Gehirn. Also es beeinflusst unter Umständen meinen Serotoninhaushalt. Und jetzt sind mehr Synapsen aktiv, die im Serotoninhaushalt unterwegs sind. Dann entsteht vielleicht sowas wie Gedankenkreisen und irgendwann geht mir mein Serotonin aus, weil mir Baustoff fehlt. Und dann hat es Auswirkungen auf vielleicht sowas wie depressive Verstimmung und Depression. Oder mein Antrieb und meine Neugierde, eher getriggert durch Botenstoffe wie Dopamin, werden gehemmt dadurch oder werden weniger stark produziert. Und wir sehen durch regelmäßigen Alkoholkonsum im Gehirn auch Veränderungen im limbischen System. Das heißt, insgesamt die emotionale Verarbeitung verändert sich. Wir haben ein erhöhtes Risiko bei dem regelmäßigen Konsum und wir reden immer noch nicht vom exzessiven Trinken, sondern von 1 bis 2 Drinks und nochmal, das Glas Rotwein gehört genauso mit dazu. Alkoholkonsum erhöht das Risiko für Depressionen, für Angststörungen und auch für ein Suchtverhalten. Und jetzt hier nochmal unterstrichen, das Suchtverhalten insbesondere bei den Daily Light Drinkers, also genau denen, wo wir von diesem einen Glas, dem moderaten Trinken, ein Glas pro Tag ist doch völlig in Ordnung, steigert es quasi nochmal mehr. Und von daher haben wir auch auf dieser Ebene Beeinflussung neurologisch und psychisch.
Also Matthias, du hast es eingangs so radikal gesagt, aber ich finde, wir müssen hier wissenschaftlich korrekt bleiben und deswegen, das sagt die Wissenschaft sehr deutlich, welche Menge Alkohol kann unser Körper vertragen, was ist noch okay, da hast du ganz klar gesagt, gar keine Menge, null Alkohol. Das ist das einzig Richtige, was wir eigentlich tun können, wenn wir wirklich alles richtig machen wollen. So, wir wollen es nicht verteufeln und um Gottes Willen, jeder muss das selber entscheiden. Ich habe gerade schon gesagt, ich würde gerne mal ein Glas Rotwein trinken. Ich kann es nicht, weil es mir einfach überhaupt nicht schmeckt. Ich lebe also quasi zumindest an dieser Komponente sehr gesund, auch wenn es keine bewusste Entscheidung ist, muss ich dazu sagen. Also, wir wollen es nicht verteufeln. Wenn ihr sagt, hey, ich trinke gerne mal am Wochenende ein Gläschen Rotwein oder auch mal ein Bier oder einen Schnaps oder wenn ich mit Freunden alle paar Wochen mal unterwegs bin oder im Urlaub, gönne ich mir mal was, macht das. Eure Entscheidung. Und wir haben auch in der Pro-Folge durchaus Punkte gefunden, warum eben auch das Gesellige, sich das etwas gönnen, durchaus auch positive Effekte haben kann. Dennoch, was bleibt unterm Strich? Der Alkohol als Stoff an sich ist eben ein Gift und wir haben viele, viele negative Effekte von Matthias auf unsere Gesundheit gerade schon gehört. Was kann ich tun, Matthias, oder was kannst du raten? Wie kann sich jeder selbst kritisch überprüfen, ob der Alkoholkonsum, den er hat oder pflegt, in einem Maße ist, das eben wirklich kritisch zu betrachten ist?
Naja, was heißt wirklich kritisch? Lass mich nochmal so anfangen. So habe ich es in der Pro-Folge auch gesagt. Die positiven Aspekte beziehen sich nachher auf von epidemiologischen Daten. Okay, was könnte das Positive sein? Dann ziehen wir das eine Positive raus, da war es das Resveratrol, und hängen uns daran auf. Und dann sehen wir, okay, in dem Gesamtkontext passt es nicht. Den Alkohol für sich alleine zu nehmen und zu sagen, es ist dann nur der Alkohol, teilweise auch ein bisschen schwierig, aber unterm Strich gesundheitsschädlicher, krankheitsfördernder. Das muss man relativ klar sagen. So, wenn ich deine Frage richtig verstehe, geht es vor allen Dingen darum zu sagen, ist es ein übermäßiger Konsum? Jetzt müsste man definitionsgetreu zu dem, was ich eingangs gesagt habe, eigentlich sagen, okay, Übermaß heißt dann letztendlich schon, wenn es irgendwie regelmäßig wird. Ich kenne das typischerweise, wenn ich die Frage stelle, trinken Sie Alkohol? Ja, aber ganz selten. Was heißt selten? Ja, und daran natürlich zu orientieren, zu sagen, lässt sich das runterbrechen auf eine bestimmte Frequenz, ne, so nur am Wochenende beispielsweise ist so eine typische Aussage. Oder jeden Tag nach der Arbeit wäre natürlich das tägliche Trinken. Und dann geht es natürlich auch um die Trinkmenge. Und beide Sachen sind natürlich in der Frequenz und in der Menge interessant. Das heißt, die Menge an Alkohol, die konsumiert wird in Gramm. Das ist ein Definitionsspielraum, wo man dann letztendlich sagen muss, okay, das ist so ein übermäßiger Konsum, dass es Richtung Alkoholismus geht. Und das übersteigt man aber definitiv bei 2, 3 Gläsern pro Tag relativ zügig. Und dann kann ich das hochrechnen auf eine Woche oder einen Monat. So, und Regelmäßigkeit kann auch sein, dass man sagt, ja, dann nur am Wochenende oder einmal im Monat hat auch diese Regelmäßigkeit. Im Idealfall wäre es so, dass in der Überprüfung selbst man gar nicht so ein Muster erkennen würde. Also gar nicht so, okay, es ist dann wirklich jedes Wochenende oder einmal im Monat. So in die Richtung, da ist mal eine Feier, wie auch immer. Und natürlich ist es dann interessant, wie trinkt man dann? Also trinkt man dann sehr extrem oder auch nur ein Glas und kann damit aufhören? Wichtig ist, dass wir es aber gesellschaftlich auch nicht verteufeln in die andere Richtung. Also so interessant es ist, dass Alkoholkonsum in unserer Gesellschaft so omnipräsent ist und so als natürlich angesehen wird, ist der Cut meines Erachtens so hart, wenn es um Alkoholismus geht. Ne? Es gibt die anonymen Alkoholiker und es wird irgendwie gar nicht publik gemacht, gar nicht drüber gesprochen. Und wenn wir den Definitionen nachgehen, was Regelmäßigkeit und Menge des Alkohols angeht, dann hätten wir ganz andere Zahlen des Alkoholismus. Das ist aber stabil gehalten in unserem gesellschaftlichen System. Was ich damit sagen will, ist, für einen selbst sich Unterstützung, Hilfe zu suchen und auch mal rückzufragen und sich selbst zu versuchen, eine Einschätzung zu geben, wie viel trinke ich eigentlich? Also habe ich diese Regelmäßigkeit mit drin? Trinke ich zu viel, wenn ich trinke? Und das ist, wie gesagt, schnell erreicht. Und wer dem Glauben, an diesem Glauben festhält, dieses eine Glas Rotwein, wäre genau das, was ein gesundheitsförderliches Maß ist, muss ich leider enttäuschen, an der Stelle ist es nicht. Und es ist eher ein unterschätztes gesundheitliches Risiko, was wir mit Alkoholkonsum einfach mal so mit reinstreuen. Wenngleich ich, und das vielleicht an dem Punkt noch mit zu erwähnen, ich diesen Punkt gönne ich mir, und jetzt ist gönnen schon wieder vielleicht der falsche Begriff, aber gönne ich mir dieses eine Glas und mache ganz viele andere Sachen richtig in dem passenden Kontext, dass es dann vertretbar ist. Oder sage ich, das ist mein Gesundheitsrisiko, das ich dann auch eingehe. Aber kümmere mich um ganz viele andere Sachen nicht. Aber man darf es eben nicht in zwei Richtungen nicht sehen. Einmal negieren und sagen, ja, passt schon. Und das sollten wir auf keinen Fall tun. Das ist das eine Glas, das ich trinken kann. Das tut meiner Gesundheit nochmal besonders gut.
So, also ich glaube, wir haben heute aufgeräumt mit vielen Mythen, mit vielen Dingen, die sich vielleicht irgendwie im Laufe der Jahre eingeschlichen haben in unserem Kopf, im Verständnis, im Glauben. Die Wissenschaft ist eben sehr radikal und ich kann Matthias nur noch einmal zitieren, also die richtige Menge Alkohol ist keine Menge Alkohol, null für unseren Körper. Was lernen wir aus diesem Health Nerds Spezial zum Thema ein Glas Rotwein am Tag, Pro und Contra? Wir haben in beiden Folgen, wie ich finde, gute Argumente gesammelt. In der Pro-Folge Resveratrol, der Stoff, der in Rotwein enthalten ist, hat also nachweislich positive Effekte auf unsere Gesundheit. Aber, und das ist eben der Trugschluss, um diese Effekte auch wirklich messen und spüren zu können, benötigen wir Mengen, die weit über ein Glas Rotwein am Tag liegen. Und es reichen auch nicht 3 oder 4 oder 5 Gläser. Es müssten an die 100 Flaschen pro Tag sein, um wirklich Mengen Resveratrol zu haben, die hier einen positiven Effekt haben. Die angeblich positiven Effekte, also die einem Glas Rotwein pro Tag zugeschrieben werden, die relativieren sich dadurch deutlich, wenn man sie eben wissenschaftlich sehr genau betrachtet. Und das haben wir hier in dieser Kontrafolge, wie ich finde, sehr gut herausgestellt. Es gibt eben viele, viele negative Effekte, vor allem vom Alkohol auf unseren Körper. Ein hohes Risiko für verschiedene Krankheiten. Schnell zusammengefasst, erhöhtes Krebsrisiko. Schon kleine Mengen steigern nachweislich das Risiko für Krebsarten wie Brust, Darm, Leber oder Mundhöhlenkrebs. Gefahr für Gehirn und Gedächtnis. Alkoholkonsum erhöht also das Risiko für Demenz und schädigt langfristig die Gehirnzellen und das schon ab kleinen Mengen. Belastung für Leber und Zellen. Matthias hat es gut erklärt, was in der Leber passiert, wie der Alkohol, wie dieses Gift dort verarbeitet werden muss. Also Alkohol als Zellgift stresst unseren Körper und belastet die Leber schon in kleinen, kleinen Mengen. Das Thema Schlaf durch Alkoholkonsum, auch Rotwein, wirkt zwar zunächst entspannend, stört aber den Tiefschlaf, die Schlafqualität sinkt. Wir erholen uns schlechter, wir regenerieren schlechter, unser Immunsystem ist aktiv und am Ende wirkt sich auch das auf unseren Hormonhaushalt, auf unsere Stimmung aus. Bauchfett, Stoffwechselprobleme, Alkohol liefert viele Kalorien, Alkohol hemmt die Fettverbrennung und kann eben die Entstehung von viszeralem Bauchfett fördern und eben auch diese Insulinresistenz, die am Ende zu Diabetes führen kann, wird erhöht. Und psychische Risiken, Gewöhnungseffekt, Alkohol kann also auch depressive Symptome verstärken, kann also durch regelmäßige Belohnungsmuster zur Gewohnheit oder im schlimmsten Fall zu abhängig führen. Und das passiert oft schleichend, unbemerkt im Laufe des Lebens. Es fängt mit einem Glas Rotwein pro Tag an und endet am Ende wirklich in einer Alkoholsucht, in einer schweren Krankheit. So, Fazit. Also, ein Glas Rotwein am Tag ist gut für die Gesundheit. Diesen Mythos müssen wir leider zerstören. Die moderne Gesundheitsforschung kommt da zu einem anderen Ergebnis und ich denke, wir haben das hier gut erklärt. Wir wollen natürlich eure Fragen zum Thema beantworten und auch gerne mit euch diskutieren. Vielleicht seht ihr einige Dinge anders, vielleicht habt ihr andere Erfahrungen, vielleicht habt ihr noch mehr Mythen, die wir gerne wissenschaftlich mal zerlegen wollen gemeinsam. Schreibt uns an podcast@artgerecht.com oder schickt uns eure Nachrichten per Direct Message bei Instagram oder Facebook. Wir werden auch zu diesen beiden Folgen eine Sprechstunde machen. Heute in einer Woche wollen wir eure Fragen zum Thema Pro und Contra. Ein Glas Rotwein am Tag. Nächsten Donnerstag sprechen wir drüber. Matthias, es war wirklich Extrem spannend. Ganz herzlichen Dank auch für das gute Vorbereiten und die vielen wissenschaftlichen Facts und Feinheiten, die du uns mitgebracht hast. Wir haben viel gelernt und ich bin sicher, es gibt einige, die wir heute zum Umdenken, auch was das Thema Alkoholkonsum angeht, gebracht haben. Herzlichen Dank dafür.
Vielen Dank.
Artgerecht Health Nerds Deep Dive. Analyse und Fakten.
Ein All Ears on You Original Podcast.